Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und Leute, mein Buch ist da. Ich kann es nicht ganz fassen. Ich habe ein Buch veröffentlicht, gestern am 13. März 2022. Und heute werdet ihr, wenn ich hier mein Intro fertig gesprochen habe, die Insta-Live-Folge von mir bekommen. Das heißt, ich habe am Sonntag um 12 Uhr ein Insta-Live gemacht, in dem ich eine Live-Lesung gemacht habe, also aus meinem Buch drei Abschnitte vorgelesen habe und ein paar Infos gegeben habe, so zum Launch, warum, wieso, weshalb. Und diesen Inhalt, den bekommt ihr jetzt gleich von mir hier. Also ich habe das mit aufgezeichnet und wollte euch jetzt einfach nur ganz kurz die Info geben. Das ist heute also eine doppelt gemoppelt Folge, wie man so schön sagt. Das Buch erhaltet ihr als Printversion, werde ich auch alles nochmal in dem Insta-Live erklären, aber für euch auf jeden Fall schon mal die Info, als Printversion, als E-Book und als Hörbuch. Und alle Links sind unten in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe total Bock, das zu lesen, was ich natürlich hoffe, dass ihr Bock habt, das zu lesen, könnt ihr euch das bestellen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet zu den Produkten oder zu dem Buch generell, könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben, wie immer auf Instagram oder info@managemusik.com. Könnt ihr mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn ihr jetzt zum Beispiel zuhört und kein Instagram habt. Die meisten schreiben mir tatsächlich eher über Instagram. Und jetzt würde ich sagen, will ich gar nicht lange quatschen, weil ich euch jetzt einfach die Folge beziehungsweise das Insta-Live hier hinten dran schneiden werde und alle weiteren Informationen findet ihr dann da. Nächste Woche wird auf jeden Fall schon mal als kleine Ankündigung die von den vor allem weiblichen Hörerinnen lang ersehnte Folge zur Pille kommen. Die habe ich schon aufgenommen. Das bedeutet, nächsten Montag geht es um die Pille und um das, was die so macht und warum das vielleicht alles gar nicht so geil ist. So viel spoiler ich schon mal. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche, beziehungsweise jetzt erstmal eine wunderschöne Folge mit meinem Insta-Live und mit meinem neuen Buch, Was machen Sie eigentlich beruflich? Viel Spaß. Da kommen die Ersten. Hello!
Hello!
Ha!
Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön.
Die Saskia, hi. Hello, 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 kommt rein ins Insta-Live. Ich nehme hier zeitgleich auf für die Podcast-Folge, falls ihr also jetzt reinkommt und sagt, ich habe jetzt gar keine Zeit, gar nicht schlimm. Ich nehme das alles auf. Wird morgen als Podcast-Folge veröffentlicht und das Insta-Live lade ich selbstverständlich auch hoch. Und
ich habe da was.
ich habe da was. Kreiert, nennen wir das mal so. Emotionaler Moment, merke ich gerade. Ich habe ein Buch geschrieben. Leute, ich habe ein Buch geschrieben. Und zwar schon mein zweites, aber tatsächlich das erste Buch, was jetzt im Handel erscheint. Also wenn ihr auf den Link klickt, der jetzt in meiner Bio ist, könnt ihr das Buch bestellen. Bei Thalia, bei Amazon, bei Hugendubel, bei, keine Ahnung, ihr könnt auch einfach, und das würde ich euch auch am ehesten empfehlen, wenn ihr einen Buchladen um die Ecke habt, geht bitte zu dem Buchladen und kauft es euch in dem Buchladen. Und wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Aber geht in den Buchladen. Es ist immer besser, diese Buchläden zu unterstützen. Also auch da könnt ihr das bestellen. Ihr könnt einfach dann die ISBN-Nummer, auch die findet ihr auf dem Link. Dann könnt ihr das Buch tatsächlich auch in jedem Buchladen bestellen, der in Deutschland hier so rumhängt. Ansonsten könnt ihr es bei ePubli bestellen. Ich habe es im Selbstverlag veröffentlicht. Ich glaube, weil einige gefragt haben, ob es in irgendeinem Verlag veröffentlicht wird. Nein, Self-Publishing. Das heißt, bevor ich jetzt hier weiter gleich lese, ein bisschen Infotalk. Ich habe mich entschieden, das ohne Verlag zu machen. Ich gehe davon aus, ich hätte einen Verlag gefunden, der das mit mir veröffentlicht. Aber man hat natürlich dann Vorgaben, man hat Menschen, die mehr darüber zu entscheiden haben, was in so einem Buch steht und was nicht. Und ich wollte mich frei von jeglichen Vorgaben machen, sagen wir es mal so. Ich wollte das Cover selber gestalten dürfen, ich wollte den Inhalt komplett selbst bestimmen und mich nicht in irgendeiner Weise zensieren lassen, denn davon könnt ihr ausgehen, dass einige Dinge, die ihr in Büchern lest, vielleicht anders da stehen würden, wenn sie nicht in einem Verlag rausgehen würden, weil einfach Leute sagen, hey, das kannst du so nicht schreiben oder das kann man so nicht machen oder was man nicht alles kann und sollte. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das im Selbstverlag zu veröffentlichen, was heutzutage sehr einfach ist. Also die kurze Geschichte dazu, wie das jetzt online ist, das schon ein bisschen länger, weil ich dachte, das dauert vielleicht ein paar Tage, muss geprüft werden. Also ich habe das ja noch nie gemacht. Da habe ich meine Druckdatei hochgeladen und das Cover und die Infos und Autorenprofil alles angelegt und so. Habe das alles eingestellt und dann drückt man auf Aktualisieren und dann kriegt man plötzlich eine E-Mail von ePubli und dann heißt es, hier ist Ihre ISBN-Nummer, Ihr Buch ist veröffentlicht. Und ich war so, ja, jetzt schon? Und es ist schon online und ich war so, what the fuck? Und die hatten da schon geschrieben, das kann ein paar Tage dauern, bis es gelistet wird bei den ganzen Vertriebspartnern, sprich Thalia, Hugendubel und so weiter, die ganzen Online-Buchhändler und Amazon. Man kann das also überall erwerben. Ihr könnt es da erwerben, wo ihr es am liebsten haben wollt. Wie gesagt, von mir aus nur die Bitte, wenn ihr einen Buchladen habt, bitte unterstützt den regionalen Buchhandel. Und gleich schon mal vorab heute die Info, weil schon viele gefragt haben nach E-Book und Hörbuch. Das ist leider heute noch nicht zu kaufen. Da gab es einen technischen Fehler. Es tut mir total leid. Ich habe wirklich alles bedacht, was ich bedenken konnte. Aber ich habe eine Sache nicht bedacht. Und die zwei Dateien, die sind zwar oben und so, die werden noch geprüft von Elopage, wo ich das hochlade. Und da gab es einen kleinen technischen Fehler, den ich gemacht habe. Und deswegen dauert das jetzt bis auf jeden Fall morgen. Das heißt, wer jetzt das E-Book haben möchte oder das Hörbuch haben möchte und unbedingt heute schon anfangen möchte zu lesen oder zu hören, schreibt mir bitte eine Nachricht. Wir kriegen das, glaube ich, privat organisiert, dass ihr das Buch dann als E-Book bekommt. Und ab morgen, gehe ich davon aus, kann man es auch als E-Book erwerben. Und weil auch schon die Frage kam, wie viel kostet der ganze Spaß? Dieses Buch erhaltet ihr für 14,99 Euro. Das ist einfach der Festpreis jetzt von diesem Buch. Und das E-Book und das Hörbuch gibt es für 10 Euro ab morgen, wie gesagt. Und falls ihr jetzt sagt, ihr wollt es unbedingt heute schon haben, dann schreibt mir mal, dann klären wir das untereinander. Ja, ich brauche mehr Kaffee, Leute. Ich kann es noch nicht ganz fassen. Wenn ihr jetzt Fragen habt schon irgendwie zu dem Buch, bevor ich jetzt, ich werde gleich 3 Stellen aus dem Buch vorlesen, aber wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne schon mal reinhauen. Deswegen mache ich auch ein Insta-Live. Weil ich dachte mir, so eine kleine Lesung ist schon irgendwie cool, also dass ich vorlesen kann und man sich vielleicht direkt schon austauschen kann über den ganzen Kram. Aber ich habe ein paar Mal die Frage bekommen von einigen von euch, warum hast du dieses Buch geschrieben? Und warum gerade ich und warum über dieses Thema? Und ich finde, warum ist immer eine schöne Frage, deswegen möchte ich sie euch gerne beantworten. Ich hab dieses Buch, diese Buchidee hatte ich bei einem Konzert. Da lese ich auch gleich aus der Einleitung vor. Ich bin jetzt seit guten 15 Jahren, 14 Jahren auf der Bühne, also auch schon früh angefangen. Und immer mit Kontakt, mit Publikum in Kontakt, mit Eltern von Schülern. Ich habe mit 14 auch angefangen, Unterricht zu geben. Das heißt, ich habe mit den Menschen, die diese Fragen, vor allem diese eine Frage, was machen sie eigentlich beruflich, stellen, schon sehr früh in Kontakt gekommen. Und ich selbst bin in einer Musikschule groß geworden. Für mich war das alles normal, dass man mit Musik Geld verdient, dass man mit Musikunterricht Geld verdient, dass man selbstständig mit Musik Geld verdient und nicht unbedingt angestellt sein muss. Und dass man Musik studiert. Mein Vater hat Musik studiert. Ich kann mich entsinnen, dass ich einfach, seit ich denken kann, das nicht hinterfragt habe. Und dann wird man irgendwann mit Menschen konfrontiert, die von dieser Welt überhaupt keine Ahnung haben. mache ich ihnen auch keinen Vorwurf, dass sie davon keine Ahnung haben, wenn man damit keine Berührungspunkte hat, weil man keine Menschen kennt, die das studieren oder studiert haben. Und dann kommt irgendwann diese Frage. Was machen Sie eigentlich beruflich? Oder was auch sehr oft kommt im pädagogischen Kontext ist, was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Und man steht da so als Lehrerin, als ausgebildete Lehrkraft, ich habe 2 Pädagogikabschlüsse und stehe da so und denke, das, was ich mit Ihrem Kind die letzten 30 Minuten gemacht habe, das ist mein Hauptberuf. Also das ist, ich mache das beruflich. Ach, interessant. Und dann kommt immer als nächste Frage, wenn es Leute sind, die keine Ahnung haben, ist, Musik kann man studieren? Und jetzt, ich sehe schon, es hören ja und sehen jetzt ein paar Leute zu, die ja Musik studiert haben oder es noch tun. Und dann steht man da und denkt, ja, Musik kann man studieren. Und dann kommt als direkt nächste Frage immer, ach, kann man denn davon leben? Und dann, also ich habe dieses Gespräch bestimmt schon 100 Mal in meinem Leben geführt, wahrscheinlich öfter. Und dann kommt auch die Frage, wollen Sie denn keinen richtigen Job machen? Und man steht als Musikerin oder als Musiker oder als Pädagogin und Pädagoge da und denkt so, in was für einer Welt lebe ich hier? Wieso wissen das die Leute nicht? Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, wie sollen wir erwarten, dass Menschen außerhalb unserer Branche unsere Branche verstehen und das, was wir da tun, wie wir musizieren, was unser Alltag ist, wie wir unser Geld verdienen, wenn niemand drüber redet? Und dann ist mir aufgefallen, es redet irgendwie niemand wirklich darüber. Also klar, gerade die Klassikwelt, das ist so ein bisschen eher so ein eigener Mikrokosmos, aber es redet irgendwie niemand drüber. Also die Leute, selbst die Leute, die ein bisschen im Rampenlicht stehen oder die in der Öffentlichkeit stehen, klar, das sind oft Solisten oder so oder auch Berufsorchester, wenn dann sowas mal kommuniziert wird, dann spricht man schon mal über den Berufsalltag. Aber die meisten Leute reden doch nicht darüber und schon gar nicht mit den Eltern von den Schülern, die man unterrichtet oder mit solchen Menschen im Publikum, die eben zu einem kommen und dann sowas fragen wie, was machen Sie eigentlich beruflich? Weil sie denken, dass sie das hobbymäßig machen, was wir da auf der Bühne tun. Und meine Intention mit dem Buch war, deswegen ist es auch nicht so dick, einen Überblick und einen Einblick in unser Berufsleben zu geben und klar zu machen, ja, das kann man studieren. Ja, man kann auch davon leben. Ist so ein bisschen schwierig. Kommen wir auch noch an einem anderen Punkt vielleicht heute dazu in diesem Insta-Live. Nein, das machen wir nicht hobbymäßig. Wenn jemand Paganini-Etüden auf der Geige spielen kann, dann hat er das nicht gelernt, weil er 3 Tage lang geübt hat, sondern dann macht er das unter Umständen schon seit 10, 15, 20 Jahren. Wenn jemand Mozart-Klavierkonzert spielt, dann hat er das für gewöhnlich auch mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre geübt. Oder selbst wenn man in Anführungsstrichen bei einer Mucke ist oder bei einem Konzert, wo jetzt nicht so krass schwere Sachen gespielt werden, aber es sehr professionell vorgetragen wird, sind das meistens Profimusiker und Musikerinnen. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Die jetzt hier zuhören, wissen das. Aber ganz viele Leute wissen es nicht. Und einmal für die habe ich dieses Buch geschrieben. Das heißt, wenn ihr jetzt Bock habt, das zu lesen, lest es selber. Und wenn ihr das Gefühl habt, das könnte vielleicht meinen Eltern, meiner Schwester oder meinem Freundeskreis, die mich immer so blöd fragen, was machst du da eigentlich in deinem Beruf? Was ist das? Also wie übst du dann den ganzen Tag? Ja, wenn ihr solche Menschen im Umfeld habt, die das nicht böse meinen, sondern die einfach keine Ahnung haben, weil man ihnen das nie erzählt hat so wirklich und man nicht wirklich teilhaben lässt. Für die ist dieses Buch natürlich genauso gedacht. Und auf der anderen Seite habe ich es für all die Menschen geschrieben aus unserer Branche, die sich nicht alleine fühlen wollen, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Frage gestellt bekommt. Sondern alle, mit denen ich vorher gesprochen habe, während des Schreibprozesses, und die Idee hatte ich vor über 2 Jahren und angefangen zu schreiben, habe ich im November 2020, im zweiten Lockdown, habe ich angefangen, das zu schreiben. Und mit jeder Person, mit der ich gesprochen habe, mir haben alle gesagt, boah, Saskia, ja, danke, dass du schreibst, weil ich kenne das. Und alle haben erstmal geschmunzelt oder gelacht, als sie den Titel gehört haben. Was machen sie eigentlich beruflich? Weil jeder hat das schon mal gehört. Und da kann man sich drüber aufregen, so wie ich früher war. Ich habe mich früher immer über alles aufgeregt und heute denke ich mir halt, bringt nichts, zieht nur Energie, wahrscheinlich kriege ich immer einen Herzinfarkt wegen dem Mist. Also lassen wir das mit dem Aufregen, sondern tun was dafür, dass zumindest das Wissen irgendwo steht und man sagen kann, lies das Buch. Wenn also das nächste Mal jemand zu mir kommt und mir diese Frage stellt, ich werde vielleicht einfach so 1-2 Bücher in meiner Handtasche immer dabei haben und dann einfach so, lesen Sie das Buch. Aber lesen Sie das Buch und dann reden wir weiter. Ja? Es sind insgesamt 116 Seiten, also ein überschauliches Heftchen. Wie gesagt, es ist kein Wälzer geworden. Ich hätte locker das Doppelte schreiben können. Aber dann habe ich gemerkt, ich möchte wirklich einen Einblick geben und keinen Holzhammer oben drauf hauen und dann irgendwie in jedes Thema sehr tief einsteigen. Ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal die erste Stelle vor, die ich mir rausgenommen habe. Und zwar ist die aus der Einleitung. Ich habe eben schon gesagt, die Idee für dieses Buch hatte ich bei einem Konzert mit meinem wundervollen Duopartner, der dann auch als erstes gesagt hat, schreib dieses Buch, weil ich habe mich so aufgeregt an diesem Abend. Einleitung. Warum ich dieses Buch schreibe, dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich hier nicht vorenthalten möchte. Es ist 21 Uhr und ich stehe auf der Bühne. Tosender Applaus. Ein wundervolles, aber auch sehr anstrengendes Konzertprogramm liegt hinter mir. Ich bin verschwitzt und sehr ausgelaugt und freue mich nur ein kleines bisschen auf mein kaltes Bier nach dem Konzert. Nachdem ich mich etwas beruhigt und etwas getrunken habe, begebe ich mich unter das Publikum, denn an diesem Abend gibt es noch einen Umtrunk nach dem Konzert. Ich komme ins Gespräch mit verschiedenen ZuschauerInnen und habe sowohl inspirierende als auch dezent verstörende Gespräche. Wie immer. Dann kommt sie. Die eine Frage, warum ich nun hier sitze und diese Zeilen schreibe. Sagen Sie, wie ist das eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen? Ich stutze. Ich bin irritiert. Und überlege, ob der werte Herr, welche Überraschung, diese Frage wirklich ernst meint. Offensichtlich meint er sie ernst und ich überlege weiter, ob ich ihm eine ehrliche und direkte Antwort darauf geben soll oder lieber nicht. Ihr wollt bestimmt wissen, was die ehrliche und direkte Antwort gewesen wäre, oder? In meinem Kopf spielt sich folgende Antwort ab. Als Frau auf der Bühne? Na wissen Sie, das ist wirklich sehr schwer und viel mehr Arbeit, als wenn ich keine Brüste hätte. Die sind überhaupt der einzige Grund, warum ich hier stehen darf. Genau genommen stehe ich hinter der Bühne und zermartere mir den Kopf, wie ich es gleich auf der Bühne schaffen soll, als Frau mein Publikum zu begeistern, denn das können Frauen aus Prinzip ja nicht. Es sind ja Frauen. Ein Mann ist in diesem Bereich natürlich viel besser und dem fällt das auch alles viel leichter, auf der Bühne stehen zu bleiben. Er hat ja auch keine Brüste als Gewicht, die ihn nach vorne ziehen, sondern im Idealfall nicht zu kleine Eier, die ihn nach unten ziehen. Also wenn Sie meine persönliche Meinung dazu hören wollen, wir Frauen sollten uns wirklich glücklich schätzen, überhaupt auf der Bühne stehen zu dürfen, wo wir es doch so lange nicht durften, ohne unseren Mann um Erlaubnis zu fragen. Erfolgreiche Frauen auf Bühnen gibt es ja auch nur ganz wenige. Ich könnte mich jetzt in Rage reden, mache ich aber nicht. Ihr habt vielleicht jetzt ein Schmunzeln im Gesicht, vielleicht seid ihr aber auch eine Frau, die diese Frage schon zu hören bekommen hat. Ich habe diese Frage leider schon zu oft gehört und musste schon zu oft darauf antworten. An manchen Tagen antworte ich sehr ironisch, manchmal sehr nett und versuche mir nicht anmerken zu lassen, dass ich diesen Kerl jetzt gerne verbal in seine Einzelteile zerlegen möchte, was ich rhetorisch selbstverständlich ohne Probleme tun könnte. Aber dann kommt diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, er meint das doch nicht böse und er weiß wahrscheinlich gar nicht, was er da sagt. Ich weiß nicht, ob es das so viel besser macht, aber meistens hat diese Stimme in mir recht und ich antworte höflich mit einem Hauch Sarkasmus und konfrontiere schlagfertig den einen oder die andere mit seiner Unwissenheit und in meinen Augen Respektlosigkeit. Dieses Buch richtet sich nicht nur an Frauen aus der Musikbranche, sondern an alle MusikerInnen, die das Gefühl haben, mit manchen Fragen und Situationen alleine zu sein. Gleichzeitig richtet sich das Buch an alle Menschen, die etwas Insiderwissen über diese doch wirklich sehr harte Branche erhalten möchten oder eher erhalten sollten. Ich bin es leid, Fragen beantworten zu müssen, wie zum Beispiel, was machen Sie eigentlich beruflich? ach, Musik kann man studieren? Können Sie denn davon leben? Als Musikerin üben Sie wahrscheinlich viel, oder? Haben Sie denn keine Angst, irgendwann auf der Straße zu landen? Ich könnte mich über Unwissenheit, Respektlosigkeit und Klischees natürlich stundenlang aufregen. Ich habe mich aber entschieden, über diese Problematik ein Buch zu schreiben. Ein kleiner Abschnitt aus der Einleitung, mit kleiner Unterbrechung, aber ist nicht so schlimm. Dieser Abend, als ich in dieser Situation war, in diesem Konzert und ich danach da stand und diese Frage bekommen habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich aufgeregt habe danach. Wie ein Rohrspatz habe ich geschimpft. Weil es natürlich eine Geschichte ist, diese sexistische Kacke, anders kann ich es nicht sagen. Wie ist das eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen, wo man sich denkt, Entschuldigung, in welchem Jahrhundert leben Sie denn noch? Ja? Und auf der anderen Seite irgendwie habe ich da gemerkt, dass diese Fragen mir tierisch auf den Sack gehen. Richtig auf den Sack. Nee, anders. Ich muss das anders formulieren. Wenn wir schon gendern und feministisch sind, mir geht es richtig auf die Eierstöcke. Diese Fragen gehen mir auf die Eierstöcke. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich bin erst 27, jetzt wo ich dieses Buch geschrieben habe, und ich bin noch ein paar Jahrzehnte in dieser Branche und ich habe keinen Bock mehr, so wie es momentan läuft. Ich habe keinen Bock mehr auf die Fragen. Ich habe in den letzten 2 Jahren in Corona gemerkt, dass wir das letzte Licht sind in diesem Land, was unsere Branche angeht. Es interessiert keine Sau, wie es uns geht. Also die Menschen, die was zu entscheiden haben, denen geht es einfach am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es geht ihnen einfach am Arsch vorbei. Man merkt es. Man hat es gemerkt und ich habe dann irgendwie noch auf Besserung gehofft. Aber wo soll die Besserung herkommen? Und dann habe ich mir gedacht, wenn niemand weiß, wie unsere Branche tickt, wie hart das eigentlich ist, was für ein hartes Pflaster das ist. Egal, ob man in der Klassik ist, in der Jazz-Ecke, Rock, Pop, Musik, Schlager, ist völlig egal, wo man unterwegs ist, ob man viel unterrichtet oder wenig unterrichtet. Das ist einfach ein sauhartes Pflaster und das ist kein Ponyhof. Und nein, wir machen das nicht hobbymäßig. Ja? Und wir haben zum Teil 8 Jahre studiert, damit wir das können, was wir können. Manche studieren länger, manche studieren kürzer, ist auch egal, wie lange man studiert hat, aber jemand, der bei den Berliner Philharmonikern vorspielt, der kann das nicht, ohne ein Studium absolviert zu haben. Und dann gibt es Leute, die hören sich die Berliner Philharmoniker an und wissen gar nicht, dass das Berufsmusiker sind. Ihr glaubt jetzt vielleicht nicht dran, aber es ist wirklich so. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, denen war nicht klar, dass die das beruflich, also hauptberuflich machen. Die dachten, die gehen dann alle noch nebenher einen richtigen Job machen. Weil das ja, Musik ist ja Hobby, ja. Und wir leben natürlich auch von diesem Hobby-Segment. Also ich habe ganz viele Schüler natürlich, die machen das hobbymäßig und das ist deren Hobby. Aber man muss halt unterscheiden, ob es das Hobby der Lehrkraft ist oder ob es das Hobby der Schüler und Schülerinnen ist. Und da geht es natürlich auch um das Thema Pricing. Das habe ich in dem Buch auch sehr ausführlich geschrieben. Weil natürlich eine Hobbyflötistin zum Beispiel, die nicht studiert hat, die das hobbymäßig macht und semi-professionell, wie man so schön sagt, dann sagt, ich unterrichte ein bisschen Flöte nebenher und habe sonst meinen IT-Job, wo ich 5.000 brutto verdiene im Monat. Und dann nimmt die 15 Euro für eine Dreiviertelstunde Unterricht. Ist das cool? Ja, weil wenn ich meinen Kumpel frage, ob mir das Bad neu fließt, dann nimmt der auch weniger Geld, als wenn ich einen Handwerker anrufe. Es ist schon okay. Aber ich kann nicht für 15 Euro die 45 Minuten unterrichten, weil sonst arbeite ich mich zu Tode. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Kein Handwerker dieser Welt würde für 15 Euro die Dreiviertelstunde irgendwas tun. Kein Anwalt dieser Welt würde für 15 Euro den Hörer in die Hand nehmen. Die würden nicht mal das Haus verlassen für das Geld. Ja, eine ganz stinknormale Handwerksstunde, das ist zwischen 70 und 100 Euro die Stunde. Und wir setzen uns hin und fragen uns, wieso wir uns zu Tode schaffen, weil wir für 15 Euro die gehaltene 45 Minuten Unterricht geben. Oder gar für weniger. Und denken, ja, aber die Leute zahlen ja nicht mehr. Mit ihrem fetten Mercedes vor der Tür. Natürlich, ja, haben den Fernseher für 2.500 Euro an der Wand hängen, aber mehr als 15 Euro geben die nicht für den Musikunterricht aus. Was haben wir da für ein Mindset bitte? Was ist kaputt bei uns? Warum sind wir die Trottel, die sich ständig runterhandeln lassen und Dumpingpreise machen, weil wir denken, es zahlt ja niemand? Beispiel aus dem Buch. ihr geht in einen Laden. Ich mache jetzt keine Werbung, aber ihr geht in irgendeinen Laden, wo ihr eine Hose kaufen wollt. Ihr geht in den Laden. Ihr sucht euch eine Hose. Ihr probiert die an. Die passt euch. Cool. Ihr geht mit der Hose zur Kasse. Dann scannt ihr den Barcode und dann sagt die Kassiererin oder der Kassierer, dass die Hose kostet 79,99 Euro. Und dann guckt ihr die an und sagt, oh, das kann ich aber nicht bezahlen. Kann ich das nicht für weniger haben? Könnt ihr mal probieren. Könnt mal gucken, ob ihr die mitnehmen dürft. Wahrscheinlich nicht. Die Hose bleibt wo? Im Laden. So, wir machen genau den gleichen Müll. Wir gehen dann hin und dann kriegen wir gesagt, oh, können Sie das nicht für ein bisschen günstiger anbieten? Und dann stehen wir da als freiberufliche Musikpädagogen oder Musiker und Musikerinnen und sagen tatsächlich ja. Also wie bescheuert ist das denn? Ah ja, ich kann aber leider nur 100 Euro zahlen für den Auftritt. Ajo. Warum? Warum machen wir das? Das ist so ein Bullshit, anders kann ich das nicht sagen. Wenn die Person, die euch buchen will, egal was ihr macht als Dienstleistung, ob es jetzt künstlerische Natur ist, pädagogische Natur, ist egal. Wenn sie das, was ihr als Preis veranschlagt, nicht zahlen möchte, dann kommt ihr nicht zusammen. Punkt. Und wenn jetzt um die Ecke jemand kommt und sagt, ja, aber ich verdiene ja dann gar kein Geld, doch, dann ist die Frage, ob du die Zielgruppe richtig definiert hast. Und wir haben ein Riesenproblem, dass den Menschen nicht klar ist, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, dass wir davon leben müssen. Wenn die Frage kommt, kann man denn davon leben, müsste man eigentlich ehrlicherweise sagen, na, mit den Preisen, die wir in den letzten Jahren so hatten hier in der Branche, eigentlich nicht. Und ich habe die Zahlen hier drin, was bei der KSK, bei der Künstlersozialkasse, im Jahreseinkommen der Künstlerinnen und Künstler veranschlagt ist momentan. Also was die verdienen. Was verdienen Musikpädagoginnen und Musikpädagogen freiberuflich in Deutschland? Steht alles hier drin. Und es ist sehr desillusionierend, weil wenn man diesen Preis sieht, dann sage ich mir, nee, leben kann man davon eigentlich nicht. Aber warum machen wir das? Aus Leidenschaft. Warum haben wir angefangen, Musik zu studieren? Weil wir nichts anderes machen wollen. Aber dann davon nicht mehr leben zu können, weil wir noch niedriger uns gegenseitig unterdrücken mit den ganzen Preisen und noch billiger das irgendwo anbieten, es funktioniert nicht mehr lange. Also wir fressen uns quasi selber auf. Also die Probleme, die wir in der Branche haben, haben wir selber gemacht. Und das mal zu verstehen und die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, Scheiße, wir sind selber schuld an unserem Dilemma. Nicht jetzt ich persönlich nur oder ihr, die jetzt gerade zuhören, sondern alle, die in der Branche sind, die dieses Scheißsystem mit unterstützen, dieses Dumpingpreissystem und dieses an Musikschulen für 9 Euro die halbe Stunde zu unterrichten an privaten Musikschulen und sich zu denken, da kann ich putzen gehen, Mann. Da muss ich doch keine 8 Jahre Musik studieren, um dann für 9 Euro die halbe Stunde irgendwo zu unterrichten. Ist doch kein, also Ich bin manchmal sprachlos, wenn ich von Bekannten und Musikstudierenden, die mir dann erzählen, was sie in manchen Musikschulen bekommen, wo ich mir denke, und ich habe selber solche Jobs früher gemacht, weil ich dachte, ich muss das machen. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Buch den einen oder anderen oder die ein oder andere aufwecken kann und sagen kann, nein, ihr müsst nicht. Einen Scheiß müssen wir diesen Mist mitmachen. Und die ganzen Menschen, die das jetzt hören oder dann lesen, die in meiner Altersklasse sind, die jetzt Berufsstarter sind, die irgendwie Mitte 20, Anfang 20 sind, wir können diese Branche verändern. Wir können das System verändern. Weil wenn keiner mehr für diese Dumpingpreise arbeitet, dann müssen wir die Preise verändern. Angebot und Nachfrage. Wenn es aber immer irgendeinen Trottel gibt, und ich habe das Buch auch irgendwie geschrieben, es gibt immer irgendwen, der es für weniger macht. Immer. In der künstlerischen Ecke und in der pädagogischen. Es gibt immer jemanden, der es für weniger macht. Weil sie oder er denkt, ja, also lieber für 50 Euro die Mucke spielen, als gar kein Geld haben. Wo ich mir denke, ja, aber dein ganzer Tag ist am Arsch. Für 50 Euro verlasse ich meine Wohnung nicht. Ich verlasse meine Wohnung auch für 150 Euro für eine Mucke nicht. Also, wo ich den ganzen Tag unterwegs bin. Ich bin doch nicht bescheuert. Also dann esse ich lieber 3 Tage Suppe, ganz ehrlich, als meine Energie so dafür drauf zu ballern, dahin zu fahren, das vorher vorzubereiten, der ganze Kram. Ich brauche euch nicht zu erzählen, die Musiker und Musikerinnen sind, was es bedeutet, ein Konzert zu spielen, was es bedeutet, sich vorzubereiten. Das ist doch nicht nur die aktive Konzertzeit, auf der wir dann am Ende auf der Bühne sind. die wir da bezahlt bekommen, sondern den ganzen Kram davor. Die ganzen Jahre Ausbildung, die ganzen Jahre Instrumentenkosten und Wartungskosten und Noten und der ganze Kram. Und dann gibt es immer noch Menschen, die uns fragen, ob wir nicht umsonst spielen können, denn es gibt ja Erfahrungen. Das Kapitel habe ich hier übrigens auch drin. Ich habe noch eine andere Stelle für euch mir überlegt, die ich euch gerne vorlesen möchte. Und zwar kommt die aus dem Kapitel, als Musikerin üben Sie wahrscheinlich viel, oder? Ja. Yeah. Wahrscheinlich habe ich viel geübt, ja. Okay. Nein, 15 Minuten am Tag reichen völlig aus als Profi. Was oft eine wirklich ernst gemeinte Frage ist, die aus Interesse gestellt wird, kann uns MusikerInnen in manchen Situationen völlig auf die Palme bringen. Zum Beispiel, wenn man gerade ein Konzert gespielt hat mit einem Programm, für das man sich die letzten 5 Monate die Finger wund geübt hat. Auf der anderen Seite kann ich natürlich Menschen im Publikum verstehen, die sich gar nicht vorstellen können, was das für eine Arbeit ist und wie zeitintensiv das sein kann. Unter anderem deshalb sitze ich jetzt hier und schreibe diese Zeilen. Um eines vorweg ganz klar zu machen. Wenn man auf ein Konzert von professionellen MusikerInnen geht, dann sitzen oder stehen da in der Regel Menschen, die 4 bis 8 Jahre Hochschulstudium hinter sich haben. Viele von ihnen spielen ihr Instrument sogar seit der frühen Kindheit. Wenn man also von virtuosen Passagen und schwer klingenden Werken beeindruckt zum Musiker oder der Musikerin hingeht, kann man davon ausgehen, dass diese hart dafür gearbeitet hat. Einigen fällt es leichter, anderen schwerer. Das ist ja in jedem Job und in jedem Bereich. Und das ist auch vollkommen okay. Gleichzeitig möchte ich hier aber auch einmal aus eigener Erfahrung eine ganz andere Sache klarstellen, die sogar unter MusikerInnen nicht unbedingt klar ist. Wir MusikerInnen sind HochleistungssportlerInnen. Was wir da jeden Tag machen, ist fein oder bei einigen Instrumenten auch grobmotorischer Hochleistungssport. Es wäre so wundervoll, wenn wir MusikerInnen das erstens uns selbst eingestehen und zweitens auch nach außen kommunizieren würden. Es ist eine tägliche körperliche Belastung und Herausforderung, die im Alter ganz bestimmt nicht leichter wird. Auf ein hohes Niveau zu kommen, ist schon eine Mammutaufgabe. Dieses Niveau über Jahrzehnte zu halten, ist ein Himmelfahrtskommando. Es ist übrigens völlig egal, welches Instrument oder als Sängerin welches Stimmfach. Das Thema Musikergesundheit ist leider noch nicht zu 100% im Smalltalk der MusikerInnen eingesickert. Es sollte nicht normal sein, dass sich Studierende denken, sie müssten am Tag 8 Stunden üben, weil ihr Professor oder ihre Professorin das sagt und es selbst wahrscheinlich selten körperlich bewerkstelligen konnte. Es passiert aber regelmäßig. Es sollte nicht normal sein, dass Studierende in den ersten 1 bis 2 Semestern wegen Punkt, den ich gerade beschrieben habe, von Sehnscheidenentzündungen heimgesucht werden. Es passiert aber regelmäßig. Es sollte nicht normal sein, dass MusikerInnen nach mehreren anstrengenden Konzerten Rücken-, Nacken- oder Kopfschmerzen bekommen. Es passiert aber regelmäßig. Es sollte nicht normal sein, dass MusikerInnen mit Schmerzen in verschiedenen betroffenen Gliedmaßen auf die Bühne gehen, weil es nicht anders geht und vorher eine Schmerztablette einwerfen müssen. Es passiert aber regelmäßig. Ermüdungserscheinungen sind wie im Sport völlig normal. Sie sollten allerdings nicht übergangen werden. Man merkt schnell, dass es sich beim Musizieren um eine körperliche, mentale und geistige, sehr anstrengende Tätigkeit handelt. Das Üben eines Instruments oder unserer Stimme gehört zu unserem Studium und Beruf zum Alltag genauso dazu wie für klassische ArbeitnehmerInnen die Meetings. Um auf die Eingangsfrage etwas näher einzugehen und aus dem Nähkästchen zu plaudern, es ist nicht unbedingt entscheidend, wie viel jemand übt, sondern wie. Man merkt vielleicht in dem Kapitel, dass das tatsächlich auch mehr an meine Kolleginnen und Kollegen gerichtet ist. Mir war das wichtig, das heute noch auch anzusprechen. Deswegen habe ich es vorgelesen. Dass wir uns selber klar machen, was wir da eigentlich machen. Und dass das wirklich, wirklich, wirklich anstrengend ist, was wir da machen. Und das okay ist, wenn wir davon müde sind, wenn wir auch mal Motivationslöcher haben und uns denken, ich habe keinen Bock mehr. Es ist kein Grund zu denken, dass man den Job nicht mehr machen möchte, nur weil man müde ist davon. Körperlich wie mental. Ist nur verständlich. Und Musikergesundheit oder eben der ganze Bereich Selbstwahrnehmung, Körperwahrnehmung, sich klar zu machen, wie geht es mir eigentlich damit, mit dem, was ich da beruflich tue, ist so wichtig. Und es wird auch da wieder nur wenig bis gar nicht sensibilisiert in der Ausbildung. Es gibt natürlich manche Leute, die studieren bei Professorinnen oder Professoren oder Dozentinnen oder Dozenten, die darauf Acht geben. Aber das ist nicht die Norm. Und diese ganzen Körperprobleme, die wir dann kriegen, sei es jetzt, wie gesagt, so Haltungsschäden, Rückenprobleme, ja, Stress, mit Stress umzugehen, ist natürlich in unserem Beruf auch, ne, gerade wenn man immer auf die Bühne geht, ist halt jedes Mal quasi Alarmstufe Rot im Körper. Ja? Muss man lernen, wie man damit umgeht. Und sich das erstmal bewusst zu machen, was für ein krass harter Job das eigentlich ist. Und sich das selber auch einzugestehen und zu sagen, ja, das ist ein harter Job, das ist auch okay. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle anfangen sollen zu jammern. Bitte nicht. Jammern finde ich fürchterlich. Gibt nichts Schlimmeres. Ja, alles so scheiße. Ja, man kann sich etwas bewusst machen und dann sagen, wie gehe ich jetzt mit dieser Problematik um? Ja, ohne dass man jetzt anfängt, die ganze Zeit nur zu jammern. Und sich bewusst zu machen, dass das ein hartes Pflaster ist, dass das zum Teil krankhaft ist, was wir da machen. Und krankhaft, damit meine ich jetzt vor allem sowas wie Probespiele, Wettbewerbe, den Stress, den wir uns da aussetzen, dass man sich das einfach mal bewusst macht. Ja, das ist heftig. Das ist kein Grund, damit aufzuhören. Aber es ist auf jeden Fall ein Grund, sich bewusst zu machen und darüber nachzudenken, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie behandle ich meinen Körper? Wie behandle ich meinen Geist? Wie behandle ich meine Seele? Wie behandle ich das alles? Und Menschen, die in bestimmte Jobs gehen in unserer Branche, in Festanstellungen der Sicherheit wegen und dann seelisch eingehen. Also mir fallen ein paar Leute in meinem Umfeld ein, die das gemacht haben, die eigentlich gerne kreativ, freiberuflich arbeiten würden, aber der Sicherheit wegen in bestimmte Jobs gegangen sind, um ja, ein festes Einkommen zu haben, um krankenversichert zu sein. All diese ganzen Themen, auch die habe ich hier drin, was es bedeutet, freiberuflich tätig zu sein als Musikerin oder als Musiker. Und natürlich hat das Vorteile, wenn man in der festen Stelle im Orchester ist, eine feste Stelle in der Musikschule hat, eine feste Stelle als Musikmanagerin oder Manager hat oder in der Musikwissenschaft irgendwo an der Universität eine Anstellung hat. Natürlich ist das sicherer. Und wer das machen möchte, bitte, versteht mich nicht falsch, go for it. Macht es bitte. Ich will niemandem was ausreden. Aber ich kenne auch so viele, die so kreativ sind, so viele Ideen haben und die gerne umsetzen würden und nicht wissen, wie. Oder denken, okay, ich kann das nicht machen, weil mir fehlen die Mittel, mir fehlen die finanziellen Mittel oder na, was auch immer. Und da vielleicht auch keine Vorbilder haben. Und ich habe mir das lange nicht erlaubt, das so zu sagen. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin zwar erst 27, aber wenn ich für irgendwen da draußen ein Vorbild sein kann für das, was ich mache und jemand sagt, boah, ich möchte das auch machen. Also ich möchte auch irgendwie freiberuflich arbeiten oder ich möchte teilselbstständig sein und ich sehe, bei der Saskia klappt's oder bei der Person klappt's oder bei der Person klappt's. Dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte, was ich hier mache, warum ich dieses Buch auch geschrieben habe, um aufzuwecken und auf der anderen Seite zu informieren, zu inspirieren, zu sagen, hey, es geht, es geht. Ich habe das so erlebt, mein Vater hat das jahrelang, also jahrzehntelang, jetzt macht er das, dass er freiberuflich ist und wie ihr seht, lebe ich noch, bin nicht verhungert als Kind. Im Gegenteil, uns ging's wirklich gut und es wäre mir ein Anliegen, junge Musiker und Musikerinnen damit zu bekommen, zu wissen, auf was sie sich da eingelassen haben. Das ist ganz wichtig. Dieses Buch ist absolut nicht geschönt und irgendwie die heile Welt. So, ach, das ist alles so toll. Es gibt sehr, sehr schöne Sachen in unserer Branche, aber es gibt auch ganz viel Bullshit. Und diesen Bullshit habe ich versucht, in Worte zu fassen und in dieses Buch zu packen, um klarzumachen, das ist die Realität, aber die Realität ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können was verändern, aber das kann ich nicht alleine, sondern das können wir nur gemeinsam. Das können wir, vor allem junge Musiker und Musikerinnen in unserer Branche, können was verändern. Wir können was am Pricing verändern. Wir können daran verändern, wie wir uns selber wertschätzen. Und zwar wirklich im finanziellen Sinne. Was ist es, was bin ich wert, sozusagen? Nicht ich als Person, sondern was ist meine Dienstleistung wert? Sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ich hoffe, dass ich damit ein paar Gedanken anstoßen kann bei den ein oder anderen jungen Kolleginnen und Kollegen natürlich. Und auf der anderen Seite den Menschen, die jetzt nicht in unserer Branche tätig sind und vielleicht auch nur so am Rande mitbekommen, was wir da machen, einen Einblick in das zu geben, was wir da eigentlich den ganzen Tag treiben. Das letzte Kapitel heißt zum Beispiel, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Habe ich auch schon mal gehört bei einem Konzert, weil ich dann abends Konzert gespielt habe und dann kam danach jemand zu mir aus dem Publikum und sagte, sagen Sie, was haben Sie eigentlich den ganzen Tag gemacht, wenn Sie jetzt heute Abend hier stehen? Da habe ich die Person angeguckt und habe gedacht, ja krass. Ja klar, woher sollen die das wissen, was wir machen vor einem Konzert? Wie bereitet man sich auf ein Konzert vor? Wenn das Menschen sind, die sonst, keine Ahnung, Krankenpflegerinnen sind oder an der Kasse von Rewe arbeiten oder in Büro 9-to-5-Jobs haben, ja, woher sollen die wissen, wie wir unseren Job machen? Was bedeutet es, auf die Bühne zu gehen? Was für Opfer haben wir gebracht, um so zu spielen, wie wir spielen können? Wie viele Abertausende Stunden haben wir im Überraum oder in meinem Fall in so einer Überzelle verbracht, um das Niveau zu haben, was dann alle bewundern und sagen, boah, du spielst so toll. Dankeschön, aber das war ein Arsch voll Arbeit. Und bei mir ist das, keine Ahnung, wenn ich überlege, wann ich angefangen habe, so richtig viel zu üben, da war ich 15, 16. Ich werde jetzt 28 in einem Monat. Und ich bin noch sehr jung, das weiß ich, aber ich habe mir schon so hardcore den Hintern aufgerissen dafür, für das, was ich kann, für das, was ich leiste, für das, was ich auf der Bühne mache, für das, was ich mit Schülerinnen und Schülern mache. Und dass ich das dann irgendwann persönlich nehme, wenn Menschen zu mir sagen, wollen Sie nicht einmal einen richtigen Job machen? Kann man auch verstehen, dass man da irgendwann dann nur noch steht und sich denkt, meint ihr das ernst? Sie meint es ernst. Okay, was sage ich jetzt? So, und mit diesem Buch hat man auf jeden Fall auch ein bisschen Wissen, was man dann, also faktisches Wissen, was ich aus dem Musikinformationszentrum zusammengetragen habe, Statistiken, wie viel verdient man, wie gesagt, so im Durchschnitt, wie viele CDs werden noch gekauft, wie viele Leute streamen eigentlich Musik und so weiter. Also ich habe da auch ein paar faktische Zahlen, die ihr dann natürlich auch verwenden könnt, wenn ihr mit Leuten diskutieren müsst darüber, ob ihr das beruflich macht oder nicht. Ich habe jetzt noch einen kleinen Abschnitt, einen kurzen Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte und dann bin ich für heute auch durch und hoffe natürlich, dass ihr Lust bekommen habt, das Buch zu lesen. Wie gesagt, es ist nicht sehr dick. Es ist nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie abertausende Stunden für das Buch investieren müsst. Also wenn man schnell liest, ist das an einem Nachmittag gefressen, ansonsten an zwei oder drei. Und ja, möchte euch jetzt einfach noch einen kleinen Abschnitt aus meinem letzten Kapitel tatsächlich vorlesen, weil mir wichtig ist, dass diese Nachricht, die ich da habe, vor allem an junge Musiker und Musikerinnen geht. Deswegen möchte ich die jetzt hier noch teilen. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee, dann geht's weiter. Moment. Kleiner Kaffee-Junkie. Ich verurteile auch niemanden, der die Branche an irgendeinem Punkt in seinem Leben oder ihrem Leben verlässt und sagt, da war ich wohl nicht stark genug. Im Gegenteil, ich kann wirklich jeden Menschen verstehen, der sagt, ich kann das hier nicht mehr unter diesen Bedingungen oder ich habe mir das anders vorgestellt. Nebenbei, ich kenne einige, denen das so geht. Deswegen habe ich es geschrieben. Es ist vollkommen verständlich. Im Studium bekommen wir irgendwie eine Welt vorgestellt, die es so leider nicht mehr gibt. Und das nicht erst seit Corona. Die Hochschulausbildung, so hochwertig und wundervoll sie ist, ist in ihrer Struktur und ihrem Aufbau leider in den 80er oder 90er Jahren hängen geblieben. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern eine simple Feststellung nach 9 Jahren Studium. Wir werden dort auf alles Mögliche vorbereitet, was die fachlichen, künstlerischen, pädagogischen Aspekte angeht. Aber wie diese Welt, in die man uns nach dem Abschluss schickt, wirklich aussieht, das erzählt einem gefühlt keiner. Das ist auch einfach erklärt. Die meisten Lehrenden an Musikhochschulen sind ja in festen Stellen und zum Teil verbeamtet und werden verdammt gut und völlig zu Recht bezahlt. Natürlich kann einem dann niemand sagen, wie das harte Pflaster als Teilselbstständige oder selbstständige Musikerin oder Musikpädagogin aussieht. Wenn man im Studium von einer in die nächste Förderung geschleust wird oder Stipendien erhält, aber niemand sagt, hey, später wird das nicht mehr ganz so einfach sein, dann musst du deinen gesamten Lebensunterhalt im Worst Case mit einem prekären Gehalt bestreiten. Das Schlimme an der Sache ist, dass das in so vielen Köpfen der MusikerInnen drin ist, dass niemand realisiert, dass wir an den meisten Problemen, wie in den letzten Kapiteln ja verständlich erläutert, selbst mitverantwortlich sind. Es ist selbstverantwortlich, selbstverständlich leichter, auf andere zu zeigen und zu denken, dass die schuld sind. Fakt ist, dass man zu einem sehr großen Teil im Leben selbstverantwortlich ist. Und wenn wir das alle mal verstehen und wirklich bewusst umsetzen, dann ändert sich auch etwas in unserer Branche. Wenn niemand mehr für 50 Euro einen Auftritt annimmt, weil er oder sie denkt, lieber für 50 Euro als gar nichts. Wenn niemand mehr Instrumentalunterricht für 10 Euro die gehaltene halbe Stunde gibt, weil er oder sie denkt, die Eltern würden ja eh nicht mehr bezahlen. Wenn niemand mehr so tut, als wären Honorarverträge an Musikschulen und Musikhochschulen was Tolles und würden nicht zu den prekären Verhältnissen vieler PädagogInnen beitragen. Wenn niemand mehr verheimlicht, wie beschissen es eigentlich so vielen in unserer Branche geht und immer auf die zeigt, bei denen alles wie am Schnürchen läuft. Wenn wir alle, und ich spreche jetzt alle KollegInnen an, egal aus welchem musikalischen Mikrokosmos sie stammen mögen, endlich zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, uns helfen und uns nicht gegenseitig die Augen auskratzen, die Ellenbogen in die Fresse rammen, das Messer in den Rücken oder uns gegenseitig überbieten oder schlimmer noch, unterbieten wollen, uns zusammentun, anstatt wie ein aufgeblasener, arroganter Gockel oder eine hysterische Henne zu beweisen, dass die eigene musikalische Sparte die bessere ist, dann, nur dann sehe ich Hoffnung, dass wir dieses Schiff noch umdrehen und in die Richtung wechseln können. Fangt an zu reflektieren und seid ehrlich. Wir können nicht von Menschen außerhalb der Branche erwarten, dass sie unseren Job und unsere Leidenschaft verstehen, wenn wir es nicht mit ihnen teilen. Dieses Buch ist nur der Anfang einer Mission, die ich habe. Es wird sicher nicht das letzte Buch sein, welches ich zu dem Themenkomplex geschrieben habe. Es war mir ein großes Anliegen, teils mit Fakten, teils mit Geschichten und auch mit einem Hauch Ironie und Sarkasmus einen Einblick in eine Branche zu geben, die von so vielen Menschen nicht verstanden und sogar kleingeredet wird. Wir MusikerInnen sind uns alle, glaube ich, einig, dass Musik und Kunst im Allgemeinen lebensnotwendig, absolut systemrelevant für die mentale Gesundheit von uns und von unserem Publikum und etwas wirklich Wundervolles ist. Die Energie, die man auf der Bühne ins Publikum gibt und die beim Applaus tausendfach aufgeladen zurückkommt, das können nur Menschen verstehen, die das schon erlebt haben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit den drei kleinen Ausschnitten aus meinem Buch ein bisschen Lust gemacht, das Buch zu lesen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr es tut, wenn ihr es auch teilt, wenn ihr wirklich das auch dahingehend Menschen gebt. Schenkt es zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder gebt es den Menschen einfach und sagt, liest dieses Buch, damit sie verstehen können. Natürlich muss man offen dafür sein, natürlich muss man irgendwie die Bereitschaft haben, das auch wissen zu wollen. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich habe so gut ich konnte, natürlich aus persönlicher Erfahrung, ganz klar, also ich habe hier auch überhaupt nicht versucht, das sachlich neutral komplett zu halten. Das kann man bei diesem Themenkomplex nicht, finde ich. Aber auch aus Erfahrung von anderen versucht, das zusammenzutragen und ein Kompendium, ein kleines Kompendium zu schaffen, um zu zeigen, so sieht unsere Branche aus, so ist das bei uns, für alle, die das interessiert und für alle, die es in meinen Augen wissen sollten, weil ich ertrage die Fragen nicht mehr, Leute, ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte diese Fragen nicht mehr beantworten müssen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich diese Menschen, die entweder einfach unwissend sind oder, das gibt es leider auch, Menschen, die diesen Beruf nicht ernst nehmen und die dann eben sowas sagen, wie wollen sie keinen richtigen Job machen, aber dann selber den ganzen Tag Spotify hören, wo ich mir denke, und es geht mir auch nicht nur um die Klassikbranche. Ich kann natürlich nur aus dem Bereich selber über das sprechen, aus Erfahrung, was ich selber studiert habe oder was ich auch selber mache. Ich habe aber versucht, auch so ein bisschen in die anderen Bereiche zu gehen. Und wenn ich irgendwen von euch jetzt damit inspiriere, selber ein Buch zu schreiben über dieses Thema, dann macht es bitte, weil es würde mich so freuen, wenn wir nicht nur Fachliteratur hätten und irgendwelche wissenschaftlichen Bücher und irgendwelche Sachbücher, die so mega trocken sind, dass sich kein Mensch das durchlesen will, sondern mehr von Menschen aus dem Leben eines Musikers oder einer Musikerin hört oder liest. Das würde mich so freuen, wenn es den einen oder anderen da draußen jetzt gibt, der sagt, boah, ja, hab ich Bock drauf, macht es. Schreibt ein Buch. Glaubt mir, es ist kein Hexenwerk. Also wenn ich das hinbekomme, kriegt ihr das auch hin. Ja? Ich helfe euch auch gerne, wenn ihr sagt, ich habe Bock, ein Buch zu veröffentlichen. Saskia, wie soll ich das machen? Ich helfe euch, wenn wir damit rausgehen und sagen, das ist das, was wir eigentlich machen. Und das ist kein Ponyhof. Und es wird einem auch definitiv nichts in den Arsch geschoben in unserer Branche. Also das noch als abschließender Satz für alle, die zuhören, die jetzt jünger sind. Niemand schenkt euch irgendwas. Das ist nicht nur bei uns in der Branche so, aber das ist vor allem in unserer Branche so. Niemand wartet auf euch. Es ist nicht so, dass ihr aus dem Studium rausgeht und alle denken, ach ja, die rufen wir jetzt an. Wenn euch niemand kennt, ruft euch auch keine Sau an. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hart formuliert, aber es ist leider so. Die Leute denken dann irgendwie so, ja, also wenn ich mich dann selbstständig mache, dann läuft das schon von selber. Nein, da läuft gar nichts von selber. Das ist harte, harte Arbeit. Wenn man da Spaß dran hat und wenn man das machen möchte, weil man das liebt, so wie ich. Ich liebe meinen Job, sonst würde ich das nicht machen. Ich würde mich nicht sonntags um 12 hier hinsetzen und Insta-Live machen, wenn ich nicht Bock darauf hätte. Ich könnte am Sonntag auch was anderes machen. Ich mache das gerne. So, wenn man das aus Leidenschaft macht, dann arbeitet man gerne 18 Stunden am Tag. Das ist kein Problem. Aber es ist harte Arbeit. Und es wird einem nichts geschenkt. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwie aus dem Studium rausläuft und das passiert alles von selber und die Jobs kommen dann schon von selbst. Es kommt gar nichts von selbst. Da soll man aber nicht anfangen zu jammern. Das meine ich. Das ist mir ganz wichtig. Nicht anfangen zu jammern und sagen, ach ja, es ist ja alles so schwer und ich habe, ja, also ich werde ja immer so schlecht bezahlt. Ihr habt es in der Hand. Ihr habt es in der Hand. Nicht immer auf die anderen zeigen und sagen, oh ja, ich hab an der Musikschule und da kriege ich so ein schlechtes Gehalt. Ich habe auch für diese, für diese Musikschulen habe ich gearbeitet früher und ich mache das nicht mehr. Ich habe aktuell einen guten Job, wo ich auch noch an einer Musikschule bin, aber ich habe auch für diese ganzen Dumpingpreis-Musikschulen gearbeitet. Das mache ich nicht mehr. Das ist eine Entscheidung von mir. Ich muss da nicht arbeiten und ihr müsst da auch nicht arbeiten. Ihr könnt auch was anderes machen. Aber jammert nicht darüber, dass die Branche so scheiße ist. Es hat nämlich, also das System ist kacke, auf jeden Fall. Ich jammer auch nicht in dem Buch, sondern ich sage nur, wie es ist. Man kann es aber ändern. Wir haben es in der Hand. Wir haben es alle in der Hand. Und mir ist das nur wichtig zu sagen, es ist wirklich, also in den Arsch geschoben kriegt man hier gar nichts. Und mir ist das klar, ich habe sehr, sehr viel geackert für das, was ich heute schon erreicht habe. Dass dieses Buch heute da ist, das sind 2 Jahre, dass ich die Idee hatte, es her. Und ich habe seit 16 Monaten schreibe ich an diesem Buch. Das ist mir nicht leicht gefallen. auch emotional nicht. Und ich weiß, wie harte Arbeit das für mich war, aber ich mache es total gerne. Und das ist das auch, warum ich zum Beispiel, wenn Leute mich fragen, was machen sie eigentlich beruflich? Oder ne, wieso tust du dir diesen Stress an, habe ich ganz oft gehört früher. Von Schulkolleginnen auch. Aus Leidenschaft. Ich liebe, was ich tue. Ich mache das, weil ich nicht anders kann. Ganz pathetisch gesagt. Ich mache das, weil ich nicht anders kann. Ich bin hier, um das zu tun, was ich hier mache. Deswegen funktioniert es auch. Und deswegen ist es auch so authentisch, weil ich dafür hier bin. Und wenn das jemand kritisiert, was ich mache, wenn auch jetzt jemand das Buch liest und sagt, boah, Saskia, ich finde das aber alles scheiße, was du da sagst und das sehe ich ja alles ganz anders. Gar kein Thema. Schreib selbst ein Buch. Ja? Ja, ich diskutiere auch gerne mit Leuten darüber, wie sie ihre Branche wahrnehmen. Finde ich super interessant. Aber immer nur bei einer anderen Baustelle zu baggern, anstatt auf seiner eigenen Baustelle zu kehren, bringt halt die Menschen auch nicht weiter. Und ich habe einfach beschlossen, aufzuhören, bei anderen zu baggern. Das klingt jetzt komisch. Bei anderen zu kehren und einfach vor meiner eigenen Haustür zu kehren und zu sagen, ich möchte bestimmte Dinge in meinem Leben erreichen und dafür muss ich arbeiten. Und dafür muss ich Energie aufwenden, aber ich mache das gerne. Und ich mache das mit Spaß, ich mache das aus Leidenschaft und ich mache das, weil ich nicht anders kann. Und dieses Buch ist aus mir rausgeflossen, durch mich durchgeflossen, was ich da geschrieben habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch nicht gefällt, ist auch vollkommen okay. Dann können wir darüber diskutieren. Schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Sonntag. Bei uns ist sehr, sehr schönes Wetter. Ich werde jetzt auch rausgehen. Und das genießen, dass ich ein Buch veröffentlicht habe. Ich kann es noch nicht so ganz glauben. Wenn ihr Fragen habt über dieses Buch, wie man es bekommt und so weiter, wenn jetzt jemand gerade erst eingeschaltet hat. Bitte schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich beantworte so gut ich kann auch heute noch alles. Nochmal kurz zum Abschluss für die jetzt neu dazugekommen sind. Das E-Book und das Hörbuch gibt es leider erst ab morgen. Die Links sind zwar schon online auf dem YouTube-Video, aber ich habe da einen technischen Fehler gemacht. Das war meine Schuld. Die sind wahrscheinlich erst morgen online. Wenn jetzt jemand heute das E-Book oder heute das Hörbuch haben möchte, schreibt mir. Wir klären das dann privat. Okay? So, ich danke euch fürs Zuhören und ich danke euch auch als Follower, dass ihr da seid. Also ohne euch würde ich das hier auch alles nicht machen, weil wenn niemand zuhört, ne, braucht man auch nicht. Braucht man keine Podcasts zu machen und keine Insta-Lives und so weiter. Ich danke euch für eure Unterstützung und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und vielen Dank. Und wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind, meldet euch sehr, sehr gerne. Danke euch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.